die waren schon da, als ein Proto-Galapagos entstanden ist vor 10 Millionen Jahren. Das Erstaunliche ist ja, die ältesten Inseln, die wir heute sehen, sind 3 Millionen Jahre oder 4 Millionen Jahre alt. Die Meeresechsen, die sind schon vor 10 Millionen Jahren entstanden. Es gab nämlich bei oder da, wo heute Galapagos ist, schon andere Inseln, die inzwischen längst im Meer vergangen sind. Also insofern, all das kann man sehen, wenn man solchen Meeresechsen auf Fernandina zum Beispiel zusieht.
Herzlich willkommen zum Windrose Luxusreisen Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich bin verbunden mit Luxusreisen-Expertin Lara und unserem heutigen Gast, Evolutionsbiologe und Bestsellerautor Professor Dr. Matthias Glaubrecht. Hallo Herr Glaubrecht.
Ja, hallo.
Lara, grüß dich.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ganz besonderen Gast heute. Herr Glaubrecht, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir haben das Vergnügen, die nächsten 25 Minuten über eine 12-tägige Gruppenreise zu sprechen, die bei Windrose den Namen trägt Galapagos, Ecuadors Arche Noah. Die wird auch unter Ihrer Leitung begleitet, gereist. Das ist hochgradig spannend. Ich habe es leider noch nicht gemacht. Würde ich natürlich wahnsinnig gerne und ich glaube, wir können auch die nächsten Minuten jetzt dazu nehmen, dass sowohl ich als auch unsere Zuhörenden, weil Lara war natürlich schon mal auf den Galapagos-Inseln, würde aber glaube ich auch nochmal mitkommen. Lara, oder? Du würdest auch nochmal...
Also ich würde nicht Nein sagen.
Verstehe. War ein Traum, ja. Bevor wir reingehen, bevor wir auch den Verlauf der Reise besprechen, wie oft, Herr Glaubrecht, waren Sie schon auf den Galapagos-Inseln und vielleicht auch wann zum ersten Mal?
Ja, erstaunlich genug. Ich bin jetzt fast ein Dutzend Mal auf Galapagos gewesen, hätte ich am Anfang auch nicht gedacht. Ich bin wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und zwar über Bekannte und die berühmten drei Ecken, weil jemand gefragt hatte, ob es denn nicht jemanden gäbe, der in Ersatz eines sehr berühmten Biologen, der bisher die Reise immer begleitet hatte, nämlich Irenaeus Eibelsfeld, ganz bekannt, weil er für Galapagos auch eine zentrale Rolle spielt. Ich würde jetzt mal behaupten, es gäbe Galapagos und die Reisen in dieser Form nicht, hätte es damals solche Leute wie Heinz Sielmann, Hans Haas und eben Irenaeus Eibel-Eibelsfeld nicht gegeben, denn die haben durch ihre Filme und durch ihre sehr frühen Forschungsarbeiten auf Galapagos, wir reden jetzt über die 50er Jahre, entdeckt, dass diese Inseln, die damals kaum besiedelt gewesen sind, am Ende der Welt, dass die was ganz Besonderes sind, weil die Tiere da sehr zutraulich sind, die Inseln waren, wie gesagt, kaum besiedelt, die hatten kaum Kontakt zum Menschen und das war eine einmalige Situation auf der ganzen Erde. Und Eibel-Eibelsfeld hat dann alles Mögliche probiert. Er hat bei der UN, der UNESCO, für den Schutzstatus geworben. Und tatsächlich ist Galapagos eben sehr früh, 1959, schon unter Schutz gestellt worden. Und ich glaube, alles, was wir heute auf diesen Reisen erleben, verdankt sich eben der Tatsache, dass die Inseln so früh unter Schutz gestellt wurden, bevor man sie sozusagen für den Tourismus entdeckt hat und bevor auch die Besiedlung der Insel dann im Zuge des Tourismus losgegangen ist. Also insofern ganz wichtig und Eibel-Eibelsfeld natürlich, auch er war irgendwann einfach mal für solche Reisen zu alt und man hat dann jemanden gesucht und wie gesagt, über die drei Ecken ist dann die Idee aufgekommen, ich könnte sowas machen und es gab in Berlin dann die Vorgespräche und ich bin dann dahin und habe gesagt, ich rede ja wie der Blinde von der Farbe, wenn ich selber noch nie da war und dann gab es die Möglichkeit, vor der ersten Reise sozusagen einmal dabei zu sein, also vor der ersten selber geleiteten Reise einmal dabei zu sein, in Ruhe alles anzusehen und ja, und inzwischen ist das jetzt fast 15 Jahre her, aber es macht weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Es gibt bei jeder Reise was Neues zu entdecken.
Wow, das glaube ich. Was man so von den Galapagos-Inseln hört, vielleicht können wir da auch zum Einstieg reingehen. Was, Sie haben es ja gerade gesagt, ist wahrscheinlich diese isolierte Lage, oder? Das macht eben diese, ja, macht es so besonders, dass dann Pflanzen und Tierarten dort leben, die zum Großteil ja nirgendwo anders auf der Erde vorkommen. Das ist das Besondere?
Also für uns als Evolutionsbiologen ist das ein sogenanntes Naturlaboratorium. Das heißt, wir können anders als Physiker und Chemiker nicht in ein Labor irgendwo an einem Forschungsinstitut gehen und Evolution die Natur nachspielen, sondern wir suchen eigentlich in unserer Arbeit immer solche Naturlaboratorien, wo die Evolution sozusagen sich über die Schulter blicken lässt, also unterschiedliche Stadien von Entstehungsprozessen, von Artbildung. Bildungsprozessen. Und das kann man auf Galapagos tatsächlich, weil die Natur dort relativ unberührt ist, mustergültig sehen. Und das wurde auch immer verwendet für Forschung. Und ich kannte Galapagos sozusagen und auch die berühmten Darwin-Finken, also eine der Artengruppen, die sich dort aufgefächert haben. Ich kannte die nicht nur durch das Studium der Biologie, sondern wir haben selber für unsere eigenen Forschungen solche Naturlaboratorien gesucht. Ich selber arbeite, so kurios das ist, mit tropischen Süßwasserschnecken. Und die sind sozusagen doppelt isoliert, weil die kommen tatsächlich nur im Süßwasser vor, können Ozeane nicht überqueren, können also auch nicht fliegen, sie können nicht über Land laufen. Sie sitzen also in Flüssen und Seen überall auf der Welt in solchen auch Naturlaboratorien. Und deswegen haben wir uns für unsere Forschungsarbeit eben immer mit den Darwin-Finken auf den Galapagos-Inseln beschäftigt, weil wir gesehen haben, was ist bei denen eigentlich passiert. Wir haben sich dort Arten gebildet. Und wir haben dann solche Artbildungsprozesse bei tropischen Süßwasserschnecken in Seen von Sulawesi auf der indonesischen Insel Sulawesi oder in Thailand in Flüssen oder in Australien in Flüssen untersucht und versuchen eben ähnliche Phänomene auch bei diesen wirbellosen Tieren zu finden, wie sie zuvor bei Wirbeltieren präsentiert worden sind. Und das war natürlich dann auch etwas, und ich erzähle das auch in den Vorträgen, das war etwas, was Galapagos eben ganz besonders macht. Aber das ist also sozusagen die spezielle Sicht des Evolutionsbiologen. Für die meisten Reisenden ist natürlich faszinierend, dass sie viele, viele Tiere ganz buchstäblich, ganz hautnah erleben können. Also es sei denn, man ist Profi-Fotograf, muss man eigentlich immer eher zurücklaufen, rückwärts gehen, weil die Tiere eigentlich dichter rankommen, als man das mit dem Teleobjektiv vielleicht haben möchte. Also das ist schon eine ganz besondere Situation auf den Inseln. Sie werden ja immer verkauft als eine Arche Noah, also als eine Tierwelt, die sich erhalten hat, während sie woanders ausgelöscht ist. Das stimmt nicht ganz, weil es eine besondere Tierwelt ist, die es eben nur dort und nirgendwo anders gab, aber sie ist insofern erhalten, weil es uns fast eine idyllische, paradiesische Tierwelt zeigt. Es kommt einem so vor, als ob es den Menschen da eigentlich gar nicht gegeben hat. Tatsächlich haben die Tiere auf den Inseln eben Vorrang und das macht es zu was ganz Besonderem, also über die Faszination für den Evolutionsbiologen hinaus.
Ja, wow. Lara, da hast du das Tierparadies auch ähnlich empfunden.
Ja, absolut. Also ich kann dem nur zustimmen. Für mich war in der Tat das Faszinierendste, wie wenig bzw. gar keine Scheu die Tiere vor Menschen haben, weil sie nehmen uns eben nicht als potenzielle Bedrohung wahr. Wie dicht man rankommt, wie dicht die Tiere auch aktiv an einen selber rankommen. Ich erinnere mich an eine sehr schöne Szene, da waren wir an einem Strand spazieren in einer kleinen Bucht mit unserem Grüppchen und da war ein ganz, ganz frisch geschlüpftes sozusagen Seelöwenbaby.
Ja.
Und das hat sich dann mit aller Kraft über drei riesige Felsbrocken geschleppt sozusagen und dann noch ein Stück über den Sand, weil einer unserer Reisenden, der kniete da mit einer GoPro-Kamera und der, als er angefangen hat zu filmen sozusagen, hat er extra diesen Abstand, den man natürlich immer halten soll zu wilden Tieren, eingehalten, aber das hat das Tier überhaupt nicht gestört und es hat sich über den ganzen Sand gezogen, bis die kleine Nase an die GoPro stieß.
Boah.
Und ich werde das nicht vergessen. Und er hatte Tränen in den Augen, natürlich, der Mann. Ich habe das aus ein bisschen Entfernung beobachtet und habe auch gedacht, das gibt's ja gar nicht. Das ist ja, man fühlt sich wie eine Disney-Prinzessin. Das ist schon unglaublich, ja. Oder du gehst am Albatros-Küken vorbei, das leider mitten auf dem Weg sitzt. Rechts und links sind Büsche, durch die du auch nicht gehen willst. Also gehst du relativ dicht vorbei, weil die Gruppe muss irgendwie weitergehen. Und du sitzt da nur und guckst dich neugierig an.
Ja.
Und das ist schon ganz, ganz berührend.
Okay, wow. Hattest du sowas schon mal, du bist ja viel gereist, schon mal irgendwo anders?
So nee, ähnlich? Auf keinen Fall in dem Ausmaß.
Okay.
Nee, also wir sind auch viel geschnorchelt vor Ort und auch da kommen die Tiere tatsächlich zum Teil an und spielen mit dir oder gucken zumindest, wer oder was du bist, lassen einen unglaublich nah ran. Nee, das habe ich noch nirgendwo auf der Welt erlebt.
Okay, wow. Das heißt, Interessierte, die diese Reise buchen möchten, die dürfen sich auf ja, eine Tierwelt freuen an Land und Wasser, die einzigartig ist. So können wir es, glaube ich, sagen. So wie ihr beiden das beschreibt. Gehen wir rein. Es sind 12 Tage, die ihr unterwegs seid. Und zwar geht es am ersten Tag los. Man fliegt nach Quito in die Hauptstadt Ecuadors. Herr Glaubrecht, vielleicht ein Wort oder zwei Worte auch zu Quito. Da ist man ja dann auch einen Tag unterwegs. Ich glaube, das ist auch ganz gut, bevor man dann übersetzt bzw. dann sich aufmacht Richtung Galapagos. Quito, wie hat Ihnen das gefallen oder wie gefällt Ihnen Quito?
Also Quito ist eine ganz faszinierende Stadt, liegt auf 2800 Meter Höhe und man ist ja innerhalb eines Tages, das ist ja erstaunlich immer noch, man fliegt hier in Europa morgens, frühmorgens los und wir haben dann abends ein erstes Treffen der gesamten Gruppe. Einige sind ja für Vorprogramme schon vorgereist, entweder durch die Anden oder haben andere Reiseteile schon gemacht. Wir treffen uns dann im Hotel auf einer Dachterrasse mit einem Blick über das nächtliche Quito. Das ist also schon mal ein ganz toller Auftakt und verbringen dann den nächsten Tag in dieser alten Kolonialstadt Anfang des 16. Jahrhunderts, also 1530 gegründet. Eine ganz faszinierende Stadt, die natürlich ganz mustergültig den Einfluss Europas, in diesem Fall Spaniens, in Lateinamerika zeigt. Und das ist schon sehr faszinierend. Wir gehen auch ganz bewusst mit der Gruppe, das hat sich so über die letzten Jahre sehr gut etabliert. Wir gehen in ein kleines, sehr, sehr feines präkolumbisches Museum, also mit einem Museum mit präkolumbianischer Kunst und archäologischen Gegenständen. Das ist mir deswegen ganz wichtig, weil wir in Europa ja diesen sehr auf uns, auf Europa konzentrierten und zentrierten Blick haben und immer denken, also das geht erst los, die Geschichte geht erst los mit den Spaniern, die da anfangen. Und wir wollen eben eine 4000 Jahre alt zurückgehende Vorgeschichte dieser europäischen Kolonisierung des amerikanischen Kontinents auch kurz beleuchten. Und dazu gehen wir in die Casa della Alabado in der Innenstadt von Quito. Das ist ein Besuch von anderthalb Stunden in einem kleinen, feinen Museum. Und man taucht sozusagen buchstäblich durch die Ausstellung gut inszeniert in die Unterwelt ab und man sieht also Ausgrabungsgegenstände, die beleuchten, dass diese Region natürlich Hochkulturen hatte. Also nicht nur die Inka, die übrigens in Ecuador nur sehr kurz, weniger als 100 Jahre gewesen sind. Die haben sich ja von Peru nach Norden ausgebreitet. Die Azteken saßen ja eher in Mexiko und Mittelamerika, die Inkas eher in Peru und haben kurz vor der spanischen Eroberung Lateinamerikas erst die Region von Ecuador, von Quito erreicht. Waren dort also nicht prägend, sondern prägend waren andere uns eigentlich sehr weitestgehend unbekannte präkolumbianische Kulturen, die eben wirklich auch Hochkulturen gewesen sind, die sehr viele Menschen schon auf engstem Raum ernähren konnten. All das wird also kurz beleuchtet und insofern haben wir also einen ganz kurzen Eindruck von der Geschichte dieses Landes, sowohl vor den Spaniern als auch dann die spanische Kolonialzeit. Und wir verwenden den zweiten Tag, dann das ist das Kontrastprogramm dazu, dass wir in das Andenhochland fahren. Da reden wir über eine trockene, kalte Grassteppe, so auf 4000 Meter am Fuß des Vulkans Antisana. Wir fahren dort hoch. Das ist schon ein bisschen, so was Druck angeht, schon ein bisschen bemerkenswert. Also selbst die Jüngeren unter uns, die merken, dass es uns eigentlich nicht anders geht als dem berühmten deutschen Reisenden Alexander von Humboldt, auf dessen Spuren wir uns auf den Antisana begeben, an dessen Fuß zumindest. Wir besuchen die Hütte, die Schutzhütte, in der er zwei, drei Tage dann übernachtet hat, das Basislager für seinen Aufstieg auf den Antisana. Und für mich ist das insofern ein Highlight, ich hoffe dann auch immer für die Gruppen, weil Alexander von Humboldt ja so über den grünen Klee als der geniale Universalgelehrte gelobt wird. Und wir beleuchten dann, dass er zum Beispiel als kleines Kuriosum, und mehr sei hier nicht verraten, die Pflanzen, die so berühmt geworden sind, eben nicht auf dem Chimborazo gesammelt hat. Das ist dieses berühmte Andengemälde, was sich bis zu den Romanen von Daniel Kehlmann über Alexander von Humboldt zieht. Nicht die Pflanzen vom Chimborazo, die er da gesammelt hat, sondern es sind die Pflanzen auf dem Antisana, die eine ganz große Rolle spielen, bis hin zu Aspekten wie der Veränderung der Vegetation durch den Klimawandel während der letzten 200 Jahre. Das kann man nämlich aus den Reisetagebüchern und den Aufzeichnungen von Alexander von Humboldt entnehmen. Aber, und damit sind wir dann beim dritten Tag, dann fliegen wir am Mittwoch jeweils nach Galapagos. Und Humboldts großer Fehler war, dass er, anders als Charles Darwin, nie auf Galapagos war. Das stand nicht auf seinem Programm, das hatte er auch gar nicht auf der Rechnung. Und Humboldt, der zwar ein genialer Naturforscher gewesen ist, aber ein weniger genialer Denker, was eigene Theorien angeht. Und der Unterschied zwischen der statischen Weltsicht Humboldts und der sehr dynamischen Weltsicht, die er dann auch Darwin dazu gebracht hat, den Evolutionsgedanken auszuarbeiten, das wird eben auf Galapagos deutlich, und insofern spielt das eine ganz, ganz große Rolle für diese Reise, zu verstehen, was sich da eigentlich geändert hat in dem statischen Denken der Zeit um Humboldt und was eigentlich das Neue ist, was Darwin eigentlich entdeckt hat. Und das kann man eben an Tieren auf Galapagos dann sehen. Das sehen wir dann gleich am ersten Tag schon, wenn wir uns auf den Weg in den Westen des Archipels machen. Da ist der Vulkanismus noch sehr jung. Und da sind auch kurioserweise dann sehr alte Tiere, nämlich die Meeresleguane, zu sehen. Und an denen kann man wunderbar sowas wie natürliche Selektion und den Evolutionsdruck sozusagen, der auf den Tieren lastet, deutlich machen. Und damit sind wir eigentlich mitten in dieser faszinierenden Reise, bei der ich immer hoffe, dass wir die Reisenden begeistern können für diese evolutive Sichtweise auf die Natur, bei der sich ja dann zeigt, dass wir eigentlich als Naturforscher behaupten können, dass die Menschheitsgeschichte eigentlich sozusagen nur die Fortsetzung der Naturgeschichte ist. Und was es damit auf sich hat, das erfahren die Reisenden eben dann nicht nur tagsüber in den Gesprächen, sondern abends auch durch Vorträge, die das beleuchten sollen.
Könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ich bin jetzt schon, ich würde gerne direkt weitermachen. Lara, geht's dir ähnlich? Also, wir müssen vielleicht vorher noch mal kurz ins Höhentraining, wenn ich das so mitbekommen habe, ne?
Es klingt danach, wobei ich muss sagen, ich habe es nicht als so schlimm empfunden.
Ja.
Aber ich glaube, das ist tagesformabhängig und von vielen anderen. Ich bin generell öfter mal oben unterwegs in der Weltgeschichte.
Ja.
Von daher ist es davon vielleicht ein bisschen abhängig. Ich würde aber vielleicht ganz gerne auch noch mal eine Frage stellen.
Ja.
Was mir sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist, wie unterschiedlich diese sehr kleinen, sehr nah beieinander befindlichen Inselchen sind. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen, weil das fand ich sehr, sehr faszinierend. Damit hatte ich nicht gerechnet.
Und wie viele Inseln auch bewohnt sind, das wäre noch eine Frage von mir. Vielleicht können wir das auch einbauen.
Also wir haben so ungefähr ein Dutzend der größeren Inseln. Es gibt noch ein paar kleinere in der Umgebung, die man aber bei dieser Reise nicht erreicht. Vier Inseln sind insgesamt besiedelt. Die liegen auf einem tektonischen Hotspot. Das muss man sich wie so ein Schweißbrenner vorstellen, der durch ein Wellblech durchgeht, sich da also nach oben ein Loch durchschweißt, sozusagen durch die Erdrinne oder durch die Erdkruste. Und dieses Phänomen, dass der immer wieder anschaltet, dann entsteht so ein Vulkan, der bildet heute diese Inseln, und dann wandert ja die Platte durch Kontinentaldrift weiter. Dann geht dieser Hotspot, dieser Schneidbrenner sozusagen wieder an und macht den nächsten Vulkan. Und so entsteht ein ganzer Archipel, und die Inseln, wie gesagt, die wir sehen, wir fahren dann bereits in der ersten Nacht schon sehr weit in den Westen des Archipels.
Mit einem Schiff, ne? Das muss man, ich glaube, das haben wir noch gar nicht
Ja,
erwähnt, mit einer Yacht.
das ist die Coral One, also ein Schiff, das ungefähr so 30, 40 Leute an Bord hat mit der Besatzung. Das ist eine sehr intime Kreuzfahrt, weil wir also eine vergleichsweise kleine Gruppe sind, von der aus dann man schnorcheln kann, von der aus man mit Schlauchbooten dann an Land geht oder vom Schlauchboot aus Schnorchelausflüge macht. Und wir gehen also in der ersten Nacht mit diesem Boot von dem zentralen Flughafen auf der Insel Baltra, nördlich von Santa Cruz. Santa Cruz ist die Hauptinsel mit dem großen Hafen Porto Ayora. Da findet so auch der Haupttourismus statt. Und das Ganze wird über zwei Flughäfen gemacht. Einer, wie gesagt, Baltra, auf dem wir landen, das ist eine ehemalige amerikanische Militärbasis. Und es gibt einen weiteren Flughafen, von dem wir dann zurückfliegen in San Cristobal, ganz im Osten des Archipels. Wir starten also im Zentrum von Baltra, fahren dann in den Westen um die Nordspitze von Isabela herum. Diese Insel Isabela im Westen, die sieht auf der Karte so ein bisschen wie so ein Seepferdchen aus. Und wir sind dann am Maul dieses Seepferdchens. Und wir haben tatsächlich das Phänomen auf den Inseln, dass jede dieser Inseln, die große Isabella, dann aber auch Fernandina, die noch weiter im Westen liegt, die durch den aktiven Vulkanismus jetzt auch immer noch geprägt wird. Vor ein paar Jahren waren wir da, da konnten wir die Insel nicht betreten, weil es da gerade rumorte. Wir sahen am Horizont so einen roten Schein von den Vulkanausbrüchen. Ich hätte mir das so als geologisch interessierter Biologe natürlich noch ein bisschen spektakulärer, so wie wir das von Hawaii kennen, vorgestellt, aber dann wäre die Reise vielleicht abgebrochen werden müssen. Also insofern war das ganz gut. Aber man sieht, wenn man da über Lava läuft, eben noch wirklich genau, wie diese Inseln entstehen. Und tatsächlich ist es so, jede dieser Inseln hat einen ganz eigenen Charakter. Es gibt kleinere Inseln, die liegen dann ein bisschen schräg. Da ist die Platte so ein bisschen gekippt. Da gibt es einen Steilabhang nach Südwesten. Da kommt der Südwestpassat, der mit einer kalten Meeresströmung angetrieben auch so einen Nieselregen heranbringt. Der steigt an den größeren Inseln dann auf. Regnet sich ab, an den anderen geht er drüber, ohne dass man das richtig merkt. Wir sind ja unter dem Äquator in den Tropen, es ist also ständig warm. Und wir waren jetzt gerade vor wenigen Wochen oder Tagen da, das sollte eigentlich Regenzeit sein, es war sehr trocken, der Regen ist ausgeblieben. Und das prägt alles, also die Meeresströmung, der Regen, ob er da ist oder nicht, während der Trockenzeit, das prägt alles und auch wie hoch die Insel ist, all das prägt das jeweilige Gesicht dieser Inseln, die dadurch eben je nach Größe und Lage sehr unterschiedlich sind, auch eine unterschiedliche Vegetation haben und eben auch sehr unterschiedliche Tierarten und Tierformen haben. Also es gibt solche, zum Beispiel die Seelöwen, die eben durch das Meer charakterisiert sind, oder die Klippenkrabben, die kommen überall vor, die sind auch überall gleich, aber schon bei den Meeresleguanen, bei den Landleguanen, bei den Riesenschildkröten, bei den Spottdrosseln, bei den Finken, dann sehen wir etwas, was Darwin eben auf den ersten Gedanken einer Veränderung der Organismen gebracht hat. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass diese Inseln, die in Sichtweite voneinander liegen und die alle irgendwie gleich aussehen, das sind so vulkangeprägte, trockene Inseln, dass die also nun jeweils auf den einzelnen Inseln unterschiedliche Arten haben sollten. Und das ist eine zentrale Beobachtung gewesen für seine Theorie. Er hat eben dann gesagt, diese Arten verändern sich, je nachdem in Anpassung an die einzelnen Inseln. Und das kann man eben, deswegen auch Naturlaboratorium, das kann man mustergültig auf diesen Inseln sehen. Und das sieht auch jeder, der aufmerksam da seine Fotos von den Tieren macht, der sieht, diese Spottdrossel, die hat an der Seite, das ist das Brustgefieder viel brauner gefärbt. Die andere, die wir gestern auf der anderen Insel gesehen haben, die war ja viel weißer. Und man sieht das bei den Darwin-Finken. Dann sieht man, der hat auch einen viel klobigeren Schnabel als den ich heute auf den Kakteen gesehen habe. Und plötzlich werden die Reisenden eigentlich, auch so ein bisschen natürlich angeleitet durch die Vorträge, werden die selber zu Entdeckern auf den Spuren von Darwin und entdecken, dass jede dieser Inseln, eben obwohl sie so dicht beieinander liegen in diesem Archipel, wieder etwas Eigenes sind. Und insofern ist Galapagos eigentlich so ein begehbares Lehrbuch der Evolution. Und da spielen natürlich dann auch die Riesenschildkröten, die man sieht, eine ganz große Rolle, die man sofort erkennt. Die haben eine Sattelform. Und wenn sie den Hals auf einer trockenen Insel weiter nach oben bringen müssen, dann hilft ihnen diese Sattelform, weil die so aufgewölbt ist. Und auf anderen Inseln, wo viel Gras wächst, auf Santa Cruz zum Beispiel, wo die den Hals gar nicht nach oben machen müssen, da ist das viel weiter kuppelförmig. Also solche Unterschiede sieht man, und das ist vielleicht das Faszinierende. Wir beobachten ja auf vielen Inseln, das sind ein halbes Dutzend Inseln, die wir ansteuern. Da sieht man eben dann doch auch wieder immer mal wieder kleinere, feinere Unterschiede, die eben tatsächlich in der Evolution auch den entscheidenden Unterschied machen.
Ja, Wahnsinn. Total interessant. Bitte?
Ich glaube, Sie haben da auch gerade noch nebenbei ein ganz wichtiges Thema angesprochen, die Größe der Schiffe. Es gibt alle möglichen Schiffsgrößen in und um Galapagos herum, wobei das, glaube ich, nach oben hin auch, da gibt es ein Limit. Aber je kleiner das Schiff, desto besser ist dieses Selbstentdecken und Herausfinden und so ein bisschen auf so Forscherpfaden wandeln, glaube ich, möglich. Ich war mit der Galaxy Sirius unterwegs, da war eine Maximalanzahl von 16 Gästen drauf, die an Land eben in 2 Achtergruppen geteilt wurden. Und man hat doch noch mal andere Möglichkeiten dann tatsächlich mit den kleinen Schiffen. Also es gibt meines Wissens Schiffe bis zu 100, vielleicht sogar über 100 Passagiere, die darum schippern. Und auf den kleineren Schiffen hat man doch noch mal eine andere Möglichkeit, da auf Entdeckung zu gehen. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass Sie das gerade noch mal angesprochen haben.
Ja, das ist ein ganz zentraler Aspekt, der ist tatsächlich auch wichtig. Ich glaube, bei Galapagos tut man sich überhaupt keinen Gefallen. Erstens, wenn man den landbasierten Tourismus macht, das gibt's inzwischen ja auch, das hat auch dramatisch geradezu zugenommen. Viele Ecuadorianer, die natürlich auch sich diese vielen, also teuren Luxusreisen häufig gar nicht leisten können, denen will man das natürlich auch ermöglichen. Aber man muss sagen, das geht dann eben meistens von Porto Ayora oder von San Cristobal aus, Inseln oder Orte, die wir eigentlich bei der Reise eher meiden, weil wir die Gelegenheit haben, mit diesen kleinen Schiffen eben auch in entlegenere, entferntere Besucherplätze zu fahren. Und da muss man sagen, der Nationalpark hat diese Strategie vor ungefähr 10 Jahren geändert. Ich bin ganz am Anfang auch noch mit der Isabella 2 unterwegs gewesen. Das war ein etwas größeres Schiff, also größer heißt hier, da waren 40 Gäste drauf. Es gibt auch Schiffe bis zu 100, da ist aber tatsächlich das Ganze gedeckelt. Also Sie werden nie große Kreuzfahrtschiffe im Archipel sehen, wie Sie übrigens überhaupt keine Segler, die nicht, die von außerhalb kommen. Also man darf sich das nicht so vorstellen. Wir sind ja hier 1000 Kilometer schon im Pazifik unterwegs und wenn man das aus anderen Pazifikhäfen kennt, dann denkt man immer, das ist toll, ein Paradies für Segler, die da im Archipel unterwegs sind. Durch die strengen Naturschutzauflagen wird es auch den Privatseglern so derartig schwer gemacht und es ist auch sehr, sehr teuer. Man muss auch Vorkehrungen am Boot treffen, einfach um die Natur zu erhalten, um da nicht Dinge reinzuschleppen, sodass dieser Tourismus mit der organisierte Tourismus auf kleinen Expeditionsschiffen wirklich die beste Art und Weise ist, die Inseln zu entdecken. Das sind tatsächlich kleine Gruppen. Auf so ein Schlauchboot, eine Panga, gehen 12 bis 16 Leute drauf. Größer sind die Gruppen, mit denen wir dann auch an Land sind, nicht. Der Nationalpark achtet darauf, dass vormittags und nachmittags immer nur wenige Schiffe und wenige Ausflugsgruppen überhaupt an den Landungsplätzen sind, sodass man tatsächlich diese Natur, die Tiere für sich hat. Man will einfach verhindern, dass da Massen sozusagen durchgeschleust werden. Und das macht es natürlich ganz wunderbar auch möglich, so für sich selber im Rahmen der geführten Gruppe Entdeckungen zu machen. Geführt heißt hier, jede Gruppe, die auf den Schiffen unterwegs ist, also immer so 16 Reisende, sind mit einem Nationalpark Führer bzw. eine Nationalparkführerin unterwegs. Sie sind auch an Bord, die bleiben an Bord, die geben auch den Gästen ein wunderbares Briefing über die einzelnen Landungspunkte. Da geht es also darum, ist das eine Wet Landing, eine nasse Landung, eine trockene Landung, dann weiß man, welches Schuhwerk man anziehen muss, braucht man Wanderschuhe oder reichen Flipflops, weil man nur am Strand unterwegs ist. Und diese Einführung und auch was man Besonderes sehen kann, worauf man achtet, das erzählen einem die Naturführer bei jedem dieser Landgänge. Und dann ist man tatsächlich an einer kleinen Gruppe, 12, maximal 16 Leute an Land unterwegs. Und das macht es natürlich ganz wunderbar. Erstens können wir viel besser, die Naturführer, aber ich selber auch, mich mit den Gästen unterhalten. Was ist das Besondere? Was beobachtet man gerade? Und man geht da also nicht mit einer langen, mit einer großen Gruppe in einer langen Kolonne über die Inseln, sondern kann wirklich auch noch, das hat so ein bisschen die, wenn auch Illusion, dass man da eben wirklich eine Forschungsexpedition macht. Und das hat einen ganz eigenen Charakter auf den Inseln.
Ja, großartig. Wow, in Anbetracht der Zeit, ich würde noch zwei Fragen gerne stellen und die eine hat auch, oder geht mit dem einher, was gerade berichtet wurde, gerade auch mit Blick auf Naturschutz. Lara, du hast am Anfang gesagt, als ihr da dann am Strand seid, gewesen seid und dann die Tiere beobachtet habt, gesehen habt, nah wie möglich kommt man den Tieren ran, das haben sie auch gesagt, Herr Glaubrecht, darf man denn da einfach dann so rumlaufen? Also geht das? Kann man sich das so vorstellen?
Also auf den Inseln selber kann man sich natürlich frei bewegen innerhalb dieser Gruppe. Wir laufen mit dieser Gruppe am Strand oder gehen über die Inseln. Das sind aber abgesteckte Wege. Es hat auch einen ganz wichtigen Aspekt. Galapagos ist durch diese Vegetation, durch die Lavafelder an sich unwegbar. Und man braucht einen Trampelpfad, man braucht einen Weg, der das auch geeignet macht. Wir können dadurch auch etwas ältere Reisende ohne Probleme sozusagen überall mit hinnehmen. Man hat natürlich dann die Möglichkeit, das ist nicht gegeben, dass man also einfach so für sich über die Inseln sträucht. Das ist tatsächlich auch nicht gewünscht und nicht gewollt. Man bleibt schon in der Gruppe, aber in der Gruppe entdeckt man eben an den Landungsplätzen immer wieder sehr, sehr unterschiedliche Tiere. Und man muss auch sagen, es ist fast egal, wo man da jetzt hingeht. Die geführten Gruppen, die sind schon an den besten Plätzen da, wo die Seelöwen ihre Ruheplätze haben, da wo die Fregattvögel brüten, wo wir auch die besten Beobachtungsmöglichkeiten für Blaufußtölpel zum Beispiel haben. Oder im Strandbereich auf den Lavafelsen, wo sich die Meeresechsen aufwärmen. Also man geht schon zu den Hotspots und zu den Highlights dieser Touren. Und das sind eben ausgewählte Plätze. Und auf denen kann man sich innerhalb der Reisegruppe eben tatsächlich frei bewegen. Und das ist schon sehr gut, dass der Nationalpark darauf achtet, denn es ist eine Gratwanderung. Wir versuchen hier einen Tourismus auf wirklich empfindlichen Inseln. Die haben kein Süßwasser, die haben auch keine großen Möglichkeiten der Nahrungsversorgung. Für die über 300.000 Touristen, die das kurz nach den Corona-Jahren zum ersten Mal gegeben hat, müssen sämtliche Verpflegung auf den Schiffen dorthin gebracht werden. Das hat also ganz viel Frachtverkehr, zieht es mit sich oder bringt es mit sich, und das zieht Gefahren nach sich, dass dann eben Brombeerbüsche oder vieles andere auf Galapagos eingeschleppt werden. Das ist es eine Gratwanderung, die der Nationalpark da probiert. Auf der einen Seite völlig richtig will man diesen Tourismus, weil man nur durch den Tourismus Galapagos überhaupt als so ein Paradies wird erhalten können. Man muss sich vorstellen, da gibt es natürlich wie überall auf der Welt auch andere wirtschaftliche Interessen und Nutzung. Man hat es aber geschafft, auch im Meer Schutzgebiete zu schaffen. Die Fischerei ist nur für die Einheimischen in geringem Maße möglich, sonst gibt es keine Nutzung. Und das ist ja ein einmaliger Fall, den kennen wir vielleicht aus den großen Nationalparks und Naturschutzreservaten in Afrika. Und da ist es ja ähnlich. Nur durch die Reisenden, die eben an der Natur Spaß haben, die sich dafür interessieren, durch diesen Tourismus, der ja dann den heimischen Bewohnern zugutekommt, ist es überhaupt möglich, hier dieses delikate Gleichgewicht aufrechtzuerhalten zwischen Nutzung, also touristischer Nutzung und zur Verfügungstellung und dem Schutz der Tiere und der Pflanzen auf diesen delikaten Inseln. Und ich beobachte das jetzt seit 10 Jahren sehr interessiert, und ich muss sagen, bisher gelingt es Ecuador und der Nationalparkverwaltung sehr gut, trotz der Zunahme des Tourismus hier so eine Gratwanderung zu betreiben. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich bin guter Dinge, die haben das sehr gut im Griff und sind da auch Vorreiter, wie man eben beides unter einen Hut bringen kann. Und bisher hat das ganz gut funktioniert.
Ja, das ist doch vielversprechend. Toll. Letzte Frage. Gab es in den letzten 10, 15 Jahren eine Tierbegegnung, ich weiß, eine fiese Frage, aber die Ihnen besonders im Kopf geblieben ist? Wahrscheinlich könnten wir jetzt auch nochmal 30 Minuten sprechen, aber gibt es eine, an die Sie sich besonders erinnern?
Also mir ist noch nie so klar geworden, wie brutal natürliche Selektion ist. Und zwar nicht, weil wir hier einen Kampf haben, blutig bis auf das Messer und sich irgendwelche gefährdeten Tiere oder gefährlichen Tiere miteinander ins Zeug legen. Wir sehen natürlich Interaktion, aber was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, auf Fernandina am Strand oder in der Felsküste, Das war eine Meeresechse, die so halb im Wasser, halb an Land war und dort in der Gezeitenzone, die durch die Ebbe trockengelegte oder trockengefallene Pflanzendecke, das waren grüne Ulva, Grünalgen, die abgefressen hat. Und man muss sich das vorstellen, wir haben eine kalte Meeresströmung, das sind 16, 17 Grad, und eine wärmeliebende und sonnenliebende Echse begibt sich in dieses kalte Wasser. Die machen das nicht nur, indem sie da am Rand diese Algen abknabbern, sondern die sind unter Wasser. Und man kann sie auch unter Wasser beim Schnorcheln beobachten. Die hängen dann in ein paar Meter Wassertiefe und fressen dort Algen. Und es ist schon eine brutale Auslese, die dazu geführt hat, dass auf diesen vegetationsarmen, trockenen Inseln diese Leguane, die einstmals baumbewohnend waren und laubfressend waren, dass die sozusagen durch die Selektion, durch die Auslese während ihrer 10 Millionen Jahre Evolution sozusagen ins Wasser gezwungen wurden. Es gab also einen Zweig, aus denen haben sich die Landleguane entwickelt. Die sitzen unter einer Kaktee und warten darauf, dass da so eine Feigenkaktee runterfällt, von der sie sich dann ernähren können. Und die anderen, die nichts zu fressen gefunden haben, die haben sozusagen ihr Heil im Meer gesucht. Und mir ist in Erinnerung, denen überhaupt zuzusehen. Man kann das in der Theorie alles immer in Büchern lesen, aber wenn sie das dann sehen und denken, Mensch, Kameraden, also ihr habt es wirklich schwer, weil die natürlich wirklich, das ist eben kein Paradies für die Tiere, die sind eben diesen ungeheuer starken Umweltdrücken ausgesetzt gewesen, an die sie sich über Jahrmillionen angepasst haben, und es ist die einzige im Meer schwimmende und sich unter Wasser ernährende Meeresechse der Welt entstanden. Und dann sieht man die in der Sonne, wie sie sich dann wieder aufwärmen, schwarze Tiere auf schwarzen Lavafelsen, und dann spucken die so ab und zu das Salz, was sie mit der Nahrung aufgenommen haben, über ihre Nasenlöcher raus. Also für Evolutionsbiologen, aber ich glaube auch für alle anderen Reisenden ist das schon sehr faszinierend, sowas zu sehen. Und bei den Vorträgen versuche ich natürlich den Leuten auch klarzumachen, das sind die ältesten Bewohner der Inseln. Die waren schon da, als ein Proto-Galapagos entstanden ist vor 10 Millionen Jahren. Das Erstaunliche ist ja, die ältesten Inseln, die wir heute sehen, sind 3 Millionen Jahre oder 4 Millionen Jahre alt. Die Meeresechsen, die sind schon vor 10 Millionen Jahren entstanden. Es gab nämlich bei oder da, wo heute Galapagos ist, schon andere Inseln, die inzwischen längst im Meer vergangen sind. Also insofern, all das kann man sehen, wenn man solchen Meeresechsen auf Fernandina zum Beispiel zusieht.
Hochgradig spannend, hochgradig auch einzigartig. Total schön, dass wir das jetzt hier von Ihnen beigebracht bekommen haben, nochmal erlebt und auch so wunderbar erzählt bekommen haben, Herr Glaubrecht. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ich habe schon mal nach ein paar Minuten gesagt, ich könnte ewig zuhören. Das wiederhole ich gerne nochmal. Und das kann man ja dann auch, wenn man sie auf der Reise erlebt. Wir packen den Link in die Shownotes. Dann können nochmal alle Interessierten dort genauer nachverfolgen, was dann der Reiseverlauf ist. Vieles haben wir besprochen. Einiges gibt es dann nochmal dort nachzulesen, und auch Fragen könnt ihr euch jederzeit melden. podcast@windrose.de. Und ich freue mich drauf, wenn ich zum ersten Mal auf die Galapagos-Insel darf. Steht bei mir ganz oben auf der Bucketlist.
Sehr gerne.
Ihr beide seid ja schon da gewesen. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Glaubrecht. Alles Gute. Und Lara, bis bald. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss.
Tschüss. Bis dann.
Tschüss.